Man denke sich in die Situation. Zwischen Emser-Depesche und allgemeiner Mobilmachung entwickelt der Kanzler des Norddeutschen Bundes dem König, dem Kronprinzen, dem Kriegsminister und dem Chef des Generalstabes die maßgebenden Gesichtspunkte, bleibt dabei vollkommen ernst, macht nicht einen einzigen Witz und der Kronprinz notiert diese auffallende Tatsache in sein Tagebuch. Wir könnten die Parallele noch bis in viele Details fortführen. Besonders bemerkenswert scheint mir, dass auch Bismarck, obgleich so oft das Gegenteil behauptet worden ist, kein Militarist war, indem er den Krieg ebenfalls nur als Brechmittel betrachtete, allerdings aber, wenn er ihn für unvermeidlich ansah, im günstigsten Zeitpunkt zu führen suchte, wodurch er scheinbar zum Angreifer wurde. Und dass er auch kein Monarchist war. Er war nämlich Royalist, was durchaus nicht dasselbe ist. Seine Anhänglichkeit an die Dynastie wurzelte in den feudalen Traditionen seines Hauses, und seine Stellung zu den Hohenzollern hatte immer etwas von unterirdischer Fronde. Am überraschendsten aber ist es, dass ihm mit Friedrich dem Großen sogar die physiologische Minderwertigkeit gemeinsam war. Er war durchaus nicht der steinerne Roland, als den das Volk sich ihn denkt, sondern der Typus des Dekadenten. Vor allem darin ein geradezu klassisches Exemplar des Neurotikers, dass sich psychische Attacken bei ihm regelmäßig in physische umsetzten, zum Beispiel Ärger und Enttäuschung in Trigeminalschmerzen. Kein Malequilibre des Fin des Jäkel übertraf ihn an Reizbarkeit und Labilität des Nervensystems. Ein eiserner Kanzler, der Weinkrämpfe bekommt, wenn er seinen Willen nicht durchsetzen kann, ist doch eine recht sonderbare Erscheinung. In ihrer Art ebenso sonderbar wie ein deutscher Heldenkönig, der zwischen zwei Schlachten französische Alexandriner dichtet. Und schließlich haben die beiden auf dem Wege zum Tode und nach dem Tode ganz ähnliche Schicksale gehabt, indem sie sich in ihren letzten Lebensjahren bis zur Unwirklichkeit vergeistigten und von der Nachwelt bis zum heutigen Tage wild umstritten werden, bald wie Halbgötter verehrt, bald als Bösewichter, ja, Verbrecher gebrandmarkt. Man kann sagen, dass die Natur alle ihre Geschöpfe eigentlich nur hervorbringe, um jedes Mal zu zeigen, was ein einzelnes Organ zu leisten vermag, wenn es bis an die äußersten Grenzen seiner Raum- und Kraftentfaltung gelangt. Der Tiger ist ein ganz reißendes Gebiss, der Elefant nichts als ein riesiger Greif- und Tastrüssel, das Rind ein wandelnder Kau- und Verdaumagen, der Hund eine Witternase auf vier Füßen. Beim Menschengeschlecht wiederholt sich dieser Vorgang auf geistigem Gebiet in der Erschaffung des Genies. Jedes ist die staunenswerte Hypertrophie einer seelischen Potenz. Shakespeare ist ganz Fantasie, Goethe ganz Anschauung, ein ungeheures inneres Auge. Bei Kant war die Fähigkeit, die zu stupender Überlebensgröße entfaltet war, der theoretische Verstand. Bei Bismarck der praktische Verstand. Was darunter zu verstehen ist, sagt ein Ausspruch Schopenhauers. Der Begabte denkt rascher und richtiger als die übrigen. Das Genie hingegen schaut eine andere Welt an als alle, wiewohl nur indem es in die auch ihnen vorliegende tiefer hineinschaut, weil sie in seinem Kopfe sich objektiver, mithin deutlicher und reiner sich darstellt.